Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute unter ein Wort stellen aus dem ersten Johannesbrief, aus dem Brief des Johannes, und zwar Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. 1. Johannes, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Wer noch eine Bibel haben möchte, hier vorne sind noch Bibeln. Dort heißt es, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom oder über das Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, im Lauf der nächsten Monate plane ich mit Gottes Hilfe zu predigen über den ersten Johannesbrief. Und die Predigt heute Morgen ist eine Art Einführung, eine Art Einleitung in diesen Brief. Wir wollen uns heute zunächst mit dem Anlass dieses Briefes beschäftigen, also mit dem Hintergrund dieses Briefes. Zweitens nach der Kernaussage fragen, was ist eigentlich die Botschaft? Und drittens fragen wir nach dem Ziel, nach der Absicht des Briefes. Ich meine, das fällt uns sofort auf, wenn wir hier den ersten Johannesbrief anfangen zu lesen, wie abrupt dieser Brief beginnt. Wenn man das etwa vergleicht mit Briefen des Apostels Paulus oder auch Petrus oder auch von Johannes im zweiten oder im dritten Johannesbrief, da beginnt er mit einem Gruß. Er stellt sich zunächst selbst vor, aber hier gar nichts. Was von Anfang war, was wir gehört haben, so beginnt dieser Brief. Kein Brief im Neuen Testament, so meine ich, beginnt so abrupt. Der Anfang dieses Briefes erinnert an den Beginn des Johannesevangeliums, den wir ja eben gerade gelesen haben. Und tatsächlich ist dieser Brief eine Fortsetzung des Evangeliums. Ähnlich, so könnte man sagen, wie die Apostelgeschichte eine Art Fortsetzung des Evangeliums nach Lukas ist. Das Johannesevangelium, wir haben es sicher schon mal gehört, ist deswegen geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. So schreibt es Johannes selbst einmal in Johannes Kapitel 20, Vers 31. Dies habe ich geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Messias ist. Und der erste Johannesbrief nun, der will den Glaubenden, wir werden das noch sehen, zeigen, was es heißt, Gewissheit des Glaubens zu haben. Zur Gewissheit des Glaubens zu gelangen. Als der Apostel Johannes diesen Brief schreibt, da war er schon ziemlich alt. Etliche Jahrzehnte später, da gab es einen Mann namens Polycarp, und er berichtet in einem Schreiben, wie gesagt, etliche Jahrzehnte später, damals war er da schon erwachsen, dass er einst als Teenager noch Johannes in der Kirche in Ephesus gesehen und gehört habe. Und dieser Polycarp, er berichtet, dass Johannes damals in die Kirche hineingetragen werden musste. Er konnte schon gar nicht mehr laufen. Er war zu schwach, um zu gehen. Und er konnte auch kaum noch sprechen. Aber dann habe er nur gesagt, oder besser gehaucht, Kindlein, liebt euch. Und tatsächlich sehen wir auch in diesem Brief, dass er die Christen, an die er diesen Brief schrieb, anredete mit Geliebte und vor allem immer wieder mit Kinder oder mit Kindlein. Ich weise zum Beispiel einmal hin auf Kapitel 2, Vers 1. Meine Kinder. Oder dann Kapitel 2, Vers 18. Kinder, so redet er eine Gemeinde an. Es ist die letzte Stunde. Oder Kapitel 3, Vers 7. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Oder dann Kapitel 3, Vers 18. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und dann noch einmal ziemlich am Schluss, dem letzten Vers, Kapitel 5, Vers 21. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Als der Apostel diesen Brief schrieb, da lebte er in Ephesus. Und vermutlich hat er auch in dieser Gegend, also da an der Westküste Kleinasiens, diesen Brief geschrieben. Und dort diente er einer Anzahl von Gemeinden, vermutlich auch den Gemeinden, an die dann später die Offenbarung geschrieben worden ist. Und auch dieser erste Johannesbrief, er ist nicht speziell an eine Gemeinde gerichtet, sondern an eine Gruppe von Gemeinden. Wir haben uns das vermutlich so vorzustellen, dass Johannes diesen Brief an einen Boten gab und der reiste dann von Gemeinde zu Gemeinde. Dort wurde dann der Brief verlesen und dann reiste er eben zur nächsten Gemeinde. Und was war nun der Anlass? Warum schrieb Johannes diesen Brief? Ich möchte darauf heute einmal etwas ausführlicher als normalerweise eingehen, wenn ich einen Abschnitt anfange zu erklären, weil ich davon überzeugt bin, dass dies wichtig ist, um das, was Johannes hier sagt, gut, richtig verstehen zu können. Der Anlass waren Probleme in der Gemeinde. Es waren Irrlehren in die Gemeinde eingebrochen. Und um welche Irrlehre es sich handelt, das deutet Johannes an, zum Beispiel in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 22, wo er sagt, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist. Oder nehmen wir noch ein Wort aus dem 1. Johannesbrief Kapitel 4, Vers 1. Dort schreibt der Apostel, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Und daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Was war der Inhalt dieser Irrlehre, die damals in die Gemeinde hineinbrach? Nun machen wir uns zunächst einmal klar, der erste Johannesbrief, ich sagte schon, ist ziemlich spät geschrieben. Johannes war schon alt, so ungefähr im Jahr 85. Und inzwischen, da war schon die zweite, die dritte Generation in der Gemeinde. Und diese Christen, obwohl sie unter dem Evangelium aufgewachsen waren, waren auch immer wieder umspült und überspült mit der Kultur, in der sie sich bewegten. Und von daher fanden sie es schwierig zu glauben, dass Jesus Christus, dass der Sohn Gottes, tatsächlich wahrer Mensch geworden ist. Nicht für uns ist das nicht so leicht nachvollziehbar. Heute ist in vielen Kirchen, in vielen Gemeinden die Frage, ob Jesus denn auch wahrer Gott ist. Demgegenüber scheint man heute keine Probleme damit zu haben, ob Jesus Christus wahrer Mensch ist. Doch damals, am Ende des ersten Jahrhunderts, da gab es eine Menge von Menschen, die hatten Probleme zu glauben, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, wirklicher, wahrer Mensch geworden ist, wirklich im Fleisch gekommen ist, wie Johannes es in 1. Johannes 4 formuliert. Und der Grund dafür, warum die so viele Schwierigkeiten damit hatten, lag daran, dass damals im östlichen Mittelmeerraum eine Philosophie, eine Geistesströmung sehr dominierend, sehr vorherrschend war. Und das war die Philosophie des griechischen Philosophen Platon. Und unter anderem hatte dieser griechische Philosoph Platon gelehrt, dass unser Körper, unser Fleisch, keinen Wert hat. Der Körper, er ist eigentlich nichts anderes als ein Gefängnis der Seele. In unserem Körper, da ist die Seele eingekerkert. Und die Erlösung, die kommt dadurch, wenn die Seele befreit wird vom Leiblichen, vom Körperlichen. Geist, Seele, ja, das galt so was wie ein göttlicher Funke. Das ist etwas Wertvolles. Aber der Körper, der hat keinen Wert. Eben, er ist ein Kerker. Und in dieser Kultur wuchsen die Christen auf. Und da passiert das, was sehr häufig passiert, was auch uns passieren kann. Man vermischt dann die biblische Lehre mit der Kultur, in der man lebt. Man passt sich an die Kultur an. Oder man wird ganz unmerklich von dieser Kultur absorbiert, aufgesogen. Und das war eben zu jener Zeit damals die Philosophie Platons. Und durch diese Vermischung zwischen einerseits Christentum und andererseits der Philosophie von Platon kamen zwei Strömungen in der Gemeinde auf. Und zwar zum einen der Gnostizismus und zum anderen der Doketismus. Ich will jetzt kurz erklären, was diese Leute lehrten. Die Gnostiker, sie glaubten etwa wie Platon, dass alles Stoffliche, alles Materielle, würden wir wohl heute sagen, böse ist. In sich böse, in sich schlecht. Dein und mein Körper in sich selbst sind schlecht, sind böse. Nur der Geist, der ist gut. Und weil Gott nur Geist ist, ist er gut. Und weil Gott Geist ist, kann er auch niemals im Fleisch, in etwas an sich böse gekommen sein. Die Gnostiker, sie lehrten also, wer auch immer Jesus Christus war, er konnte, wenn er denn wahrer Gott ist, nicht Fleisch und Blut haben. Denn Fleisch und Blut ist ja an sich etwas Böses. Und folglich war, kann der Sohn Gottes gar nicht im Fleisch gekommen sein. Die Gnostiker, sie lehrten weiter, wenn du vom Bösen erlöst werden willst, dann musst du gerade von deinem Körper und von allem Fleischlichen erlöst werden. Und der Weg, um dieses Ziel zu erreichen, ist für die Gnostiker die Erleuchtung der eigenen Seele, die das Innere dann erfüllt und Erkenntnis schafft. Das ist dann in der Regel eine spezielle, eine geheime oder eine geheimnisvolle Erkenntnis, aber eben eine Erkenntnis. Gnosis heißt übrigens auf Deutsch, das ist griechisch, Erkenntnis. Also das war das, was das Ziel ihres Denkens war. Die zweite Richtung, die aus dieser durch die Philosophie Platons dominierten Zeitgeist in die Gemeinde eingebrochen war, das war der sogenannte Doketismus. Und Doketismus, das meint so viel wie Schein, ist auch ein griechisches Wort. Und diese Doketisten, sie lehrten, es sah nur so aus, dass Jesus Fleisch war. Eigentlich war er es nicht. Es schien so zu sein. Es ist unmöglich, dass der Sohn Gottes im Fleisch gekommen ist und dann tatsächlich gelitten hat, tatsächlich gestorben ist. Gott kann nicht leiden. Die Dogmatisten, sie sagten also, es schien zwar so zu sein, dass Jesus wahrer Mensch ist, aber das ist nur scheinbar. Man sagt, so war das eben bei Jesus. Er sah aus wie ein Körper, aber es war kein Körper. Geht ja auch nicht, denn er war ja Gott. Beide Lehren, also der Gnostizismus und der Doketismus, waren sich darin einig, dass sie das volle Menschsein von Christus ablehnten. Und diese Lehren, die drangen nun in die Gemeinden Kleinasiens hinein und sie gewannen in der Gemeinde eine ungemeine Faszinationskraft. Man geriet geradezu in den Bann dieser Gedanken. Es war auch angenehm, diese Gedanken zu übernehmen, denn wie gesagt, es entsprach ja dem damaligen Zeitgeist. Nicht so ganz, aber immerhin. In der Tendenz, im Trend. Und diese Lehre prägte nicht nur das Denken, sondern dann auch logischerweise die Ethik, also das Verhalten der Menschen. Und einige dieser Leute sagten dann, naja, wenn der Körper böse ist, an sich böse, dann gibt es nichts anderes, dann muss er im Zaum gehalten werden. Dann muss er niedrig gehalten werden. Er muss behandelt werden mit harscher Askese. Jede Weise von Erleichterung muss ihm vorenthalten werden. Man habe nur noch asketisch zu leben, denn er ist ja böse. Denn der Körper, er muss gegeißelt werden. Eigentlich sollte man auch nicht heiraten. Und vor allem sich alles Sexuellen enthalten. Alles, was den Leib befriedigen könnte, es ist ja dann auch böse. Und andere reagierten interessanterweise genau entgegengesetzt. Sie ließen sich vom Prinzip der Lust bestimmen. Und auch sie argumentierten, naja, wenn unser Körper an sich böse ist, dann steht er auch in keiner Beziehung zu Gott. Ja, er kann nicht mit Gott in einer Beziehung stehen, das vermag nur der Geist. Und das heißt, ich kann mit meinem Körper machen, was ich will. Für Gott ist das uninteressant. Ich kann mit meinem Körper die Gebote Gottes übertreten. Das ist egal, das macht nichts. Der Leib, der wird ohnehin einmal Staub, er verfällt. Wen interessiert das schon? Also kann ich mit ihm jede erdenkliche Lust ausleben. Und von diesem Boden aus veranstalteten die Leute dann alle möglichen Dinge, die ihre Sinnenhaftigkeit ansprach, auch Unmoralitäten, und zwar durchaus auch in sogenannten Gottesdiensten. Johannes muss deswegen schreiben hier im ersten Johannesbrief in Kapitel 3, jeder, der aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Das geht nicht miteinander. Aber das war nicht leicht für sie, für die Gemeinde zu verstehen. Auf noch etwas möchte ich weisen, das sollten wir verstehen. Ich habe das eben gerade schon angedeutet, aber ich möchte es noch einmal unterstreichen. Eben die Probleme, über die Johannes hier in diesem Brief schreiben wird, die brachen in der Gemeinde auf. Aus der Gemeinde kamen sie. Sie kamen nicht eigentlich von außerhalb der Gemeinde. Natürlich, man passte sich an den Zeitgeist. Aber diese Ideen, sie entstanden in der Gemeinde. Das ist das Problem der zweiten und der dritten Generation. Sie liefen so durch die Gemeinde. Aber in Wahrheit gehörten sie nicht dazu. Und das muss Johannes einmal schreiben. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 19. So heißt es, siehe, er spricht hier über diese Leute. Sie sind von uns ausgegangen. Ja, ja, sie kamen mal raus aus uns. Aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Die größte Gefahr für eine Gemeinde sind nicht die, die von außen kommen. sondern sind die, die in der Gemeinde Unruhe stiften und falsche Ideen, falsche Lehren hineinbringen. Immer wieder unterschwellig, immer wieder subtil. Und wenn wir das alles festhalten, was damals in den Gemeinden eingebrochen ist, dann verstehen wir die unerhört harte, deutliche Aussage, die Johannes hier im ersten Vers sagt. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens, und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Im Kern ist das die Essenz des gesamten Briefes. Hier sehen wir drei zentrale Dinge. Erstens, wir hören hier von der ewigen Existenz, von der Präexistenz Jesu, was von Anfang war. Johannes denkt hier nicht an den Anfang des Dienstes Christi, damals, als er getauft wurde im Jordan von Johannes dem Täufer. Es geht hier auch nicht um den Anfang der Fleischwerdung in Bethlehem etwa. Nein, hier geht es ähnlich wie zu Beginn des Johannesevangeliums um den, ich sage einmal, absoluten Anfang. Nicht im Johannesevangelium hatten wir gelesen, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Oder denken wir auch an das andere Wort aus Johannes Kapitel 8. Da wollen die Juden Jesus steinigen. In der Auseinandersetzung sagt Jesus dann ein bezeichnendes Wort. Er sagt, ehe Abraham ward, wurde, bin ich. Jesus Christus ist der Ewige, der Seiende. Er ist der Sohn Gottes von Anfang an. Wir könnten auch sagen, ohne Anfang. Das ist das Erste. Er ist der Sohn Gottes von Ewigkeit her. Und dann das Zweite. Zweitens spricht Johannes hier von der Inkarnation des Sohnes Gottes. Die Person, die von Anfang war, genau diese Person haben wir gehört, die haben wir mit unseren Augen gesehen, geschaut, wir haben sie betastet mit unseren Händen. Er ist das Wort des Lebens. Mit anderen Worten, derselbe, der in Ewigkeit war, er ist der, mit dem wir durch Galiläa und dann Judäa nach Jerusalem gezogen sind. Bitte achten wir einmal darauf. Der Apostel Johannes verwendet hier das Pronomen, das Fürwort wir, was wir gehört haben. Nicht wahr, wenn er ich gesagt hätte, nun, dann hätten vielleicht manche Doketisten gesagt, ah, Johannes, da siehst du mal, wie man sich täuschen kann. Aber Johannes sagt hier wir. Und damit unterstreicht er, das, was ich euch hier schreibe, das ist das, was alle Apostel verkündigen. Wir haben es euch verkündet, denn wir alle haben es gehört, gesehen, geschaut, betastet. Johannes sagt hier, was ich euch sage, das sage ich nicht von mir allein, sondern das sage ich zusammen mit allen Aposteln. Das ist die Lehre der Apostel. Wir haben die wunderbaren Worte unseres Herrn gehört. Wir waren dabei, als er in Galiläa zu dem Gelähmten, zu dem gichtbrüchigen Mann sagte, ich sage dir, sei guten Mutes, deine Sünden sind dir vergeben. Johannes kann sagen, wir waren dabei, als er zu der kanaanitischen Frau sagte, Frau, dein Glaube ist groß. Wir waren dabei, sagt Johannes, als er zu dem Zöllner Zachäus sagte, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Und Johannes kann sagen, wir, ich war dabei, als ich über Golgatha die Finsternis legte Und dann der Schrei zu hören war: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war nicht Illusionen. Das war keine fromme Schaumschlägerei. Das war Realität. Mehr noch, wir haben es nicht nur gehört, wir haben es auch gesehen. Wir haben gesehen, als Jesus den Blinden heilte. Wir haben es gesehen, als Jesus in der Synagoge von Kapernaum dem Besessenen die Dämonen ausgetrieben hat. Johannes, er kann sagen, ich war dabei. Auf dem Berg der Verklärung, da sah ich ihn, wie Jesus mit Mose und Elia sprach, und zwar über den Ausgang, den er in Jerusalem nehmen würde. Und Johannes, er kann sagen, ich war dabei, damals im Garten Gethsemane, als der Sohn Gottes den Kelch des Zornes vom Vater nahm und dann am Kreuz als wirkliches Blut aus seinen Wunden quoll. Johannes wird hier ein paar Mal darauf zu sprechen kommen. Johannes betont das Sehen mit unseren Augen, aber lesen wir mal genau, gleich danach sagt er noch einmal, was wir angeschaut haben. Vers 2. Was will er damit sagen? Er will sagen, wir haben nicht nur das Ganze uns angeguckt, naja, wie ich vielleicht mir ein Baseballspiel angucke und doch nicht verstehe, was da eigentlich vor sich geht, weil ich die Regeln nicht kenne. Sondern wir haben es verstanden. Wir haben in diesem Jesus, der da den Blinden die Augen öffnete, das Licht der Welt gesehen. Wir haben nicht nur gesehen, dass er 5000 Menschen mit ein paar Broten und Fischen speiste, sondern wir haben in ihm das Brot des Lebens geschaut. Wir haben es verstanden. Wir haben verstanden, dass er der Helfer der Schwachen ist und der Heiler der Kranken. Wir, so sagt Johannes einmal in Johannes 1, wir lasen es vorhin, wir schauten seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, wir haben es erfasst. Und Johannes fügt noch etwas hinzu. Er sagt, und was wir mit unseren Händen betastet haben, was wir gefühlt haben. Johannes konnte sich noch genau daran erinnern, als er einst seinen Kopf an die Seite von Jesu legte. So nah, sagt Johannes, war ich dem, der von Anfang an da ist, der im Schoß des Vaters ist. Er hat mir einen Platz an seinem Herzen gegeben, und zwar real. Johannes betont also, nein, nein, ihr Gnostiker, nein, ihr Doketisten, ihr denkt vielleicht, das war alles nur eine fromme Illusion, aber das war es nicht. Was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, geschaut und mit unseren Händen betastet haben, das war nicht virtuell, das war real. Johannes, er wusste noch von dem Tag, als Jesus am See Genezareth vorbeikam, da saß er gerade mit seinem Bruder Jakobus und flickte die Netze am Strand. Da kommt Jesus vorbei und sagt, folg mir nach. Und Johannes und Jakobus taten das sofort. Und seitdem, das wussten diese Männer, war dieser Herr ihre Lebensquelle. Seit diesem Tag, da wussten die beiden, es gibt in dieser sichtbaren Welt niemand anderen, dem wir gehören wollen. Ja, mehr noch. Es gibt zwischen Himmel und Hölle niemanden als diesen Sohn Gottes, den einzigen Retter, den einzigen Heiland meines Lebens. Was kann mir, was kann uns jetzt noch passieren, da dieser Mann, dieser Sohn Gottes, dieses Licht der Welt mich gefunden hat? Sehen Sie, da ging es nicht nur um eine menschliche Begegnung. Das wäre tatsächlich zu wenig. Sondern Johannes hat in Jesus, der wirklich da war, den Christus, den Messias, den im Alten Testament verheißenen Messias, wahrgenommen, erkannt, gesehen und begriffen. Und dieses Erkennen, ihr Lieben, das war für Johannes Leben. Rettung. Heil. Das bedeutete für ihn Frieden. Das war seine Freude, eine Freude, von der Johannes hier sagt, dass es eine völlige Freude ist. Johannes sagt damit faktisch hier, gleich in den ersten Versen, ihr Doketisten, ihr Gnostiker, ihr bildet euch ein, höhere Erkenntnisse zu haben. Ihr blickt auf die Christen, die bei dem Wort der Apostel bleiben, herab. Ihr habt überhaupt keine Ahnung. Jesus Christus, er ist der realste Mensch, der je über diese Erde gegangen ist. Wir hörten ihn. Wir sahen ihn. Wir betasteten ihn. Wir hörten ihn, der was ist, wie sagt es Johannes hier, der das Wort des Lebens ist. Und es waren Worte des Lebens, die aus seinem Mund kamen. Worte, von denen die Jünger Tag für Tag leben konnten. Worte, von denen auch wir Tag für Tag leben können. Jesus, er hat wirkliches Fleisch angenommen. Er ist wirklich tatsächlich im Fleisch gekommen. Nein, das war keine Illusion. Das war nicht irgendeine fromme Schaumschlägerei. Das war keine Fiktion. Das war kein Trugbild. Das war keine fantastische Erscheinung, keine Spinnerei oder kein Spleen. Hört ihr, ihr Gnostiker, er war mit seinem Fleisch und Blut so real da wie ich. Er war realer, wahrer Mensch. Und wenn er sich verletzt hätte, eben, dann hätte er geblutet. Und der Beweis dafür ist ja dann am Kreuz auf Golgatha erbracht worden. Wahrer Mensch. Was sagt also Johannes hier in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 1? Erstens, er betont die Göttlichkeit von Jesus. Wir Apostel, wir sprechen von dem, der von Anfang ist. Er, der Ewige, er nahm tatsächlich menschliche Natur an. Und diese Botschaft, die galt nicht nur damals den Doketisten und Gnostikern, sondern sie gilt auch uns heute. Um gerettet zu werden, brauchen wir nicht irgendwelche Erleuchtungen, tiefere Erkenntnisse, höhere oder überwältigende Erfahrungen. Da brauchen wir keine religiösen Träumereien, keine Erscheinungen. Unsere Lage ist so hoffnungslos und so trostlos, um aus dieser verzweifelten Situation gerettet zu werden. Da benötigen wir einen Retter, der sowohl wahrer Gott ist, als auch wahrer Mensch. Ewiger Gott und wirklicher, gerechter Mensch. Und ihr Lieben, das Christentum ist die einzige Religion, die einen solchen Retter hat, der sowohl transzendent ist, als auch immanent in dieser Welt. Der wahrer Gott ist, und auch wahrer Mensch. Der Islam hat das ganz sicher nicht. Das wahre Leben, es ist in Jesus Christus geoffenbart worden. Und jetzt noch das Dritte, was wir hier lesen. Nämlich jetzt geht es natürlich noch um die Frage, ja, wie kommen wir nun mit diesem Heil, mit dieser Rettung, mit diesem Leben in Verbindung? Denn wir haben damals nicht Jesus gehört. Ihn gesehen, ihn geschaut, ihn betastet. Wir nicht, damals die zweite und dritte Generation nicht und auch wir nicht, die wir hier sitzen. Wie kommen wir mit diesem Christus in Kontakt? Wie bekommen wir Gemeinschaft mit ihm? Jetzt beachten wir genau, was Johannes hier sagt. Johannes sagt auch hier nicht, oh, das musst du erleben. Da brauchst du überwältigende Erfahrungen. Da brauchst du tiefe, mystische Gefühle oder höhere Erkenntnisse.
Nein, nein.
Das alles sagt Johannes nicht. Sondern der Apostel weist die Christen, weist die Gemeinde auf das von den Aposteln verkündigte Wort. Hören wir einmal genau noch einmal Vers 3. Was wir gesehen, schreibt Johannes, und was wir gehört haben, das verkündigen wir euch. Der Zweck der Sache ist, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Ihr bekommt diese Gemeinschaft mit Gott dem Vater. Ihr bekommt diese Gemeinschaft mit Jesus Christus seinem Sohn nicht durch irgendwelche unmittelbaren Erleuchtungen und Erkenntnisse, sondern wie? Durch das Wort der Apostel, das euch verkündigt worden ist. Durch die Botschaft der Apostel. Einen anderen Weg gibt es nicht. Jesus sagt einmal zu den Jüngern, als er noch auf der Erde war: Wer euch hört, der hört mich. Das ist seine Autorität, die hinter den Aposteln steht. Du brauchst Gemeinschaft mit Gott, um leben zu können, ja. Und der Kanal dazu ist Christus, er ist das Wort des Lebens. Aber wo suchst du ihn? Wo willst du ihn finden? Ja, außerhalb von Christus, außerhalb von der Verkündigung des Evangeliums kannst du durchaus tiefere Erkenntnisse bekommen. Kannst du religiöse Gefühle bekommen? Kann es dir, ich sag mal, heiß und kalt den Rücken runterrieseln? Das ist alles möglich. Aber Kontakt mit dem, der das Leben ist, bekommst du dadurch nicht. Da gibt es nur einen einzigen Weg: durch das Wort, durch das Evangelium, durch die Verkündigung der Apostel. Darum lebt die Gemeinde aus dem Wort. Ich hörte einmal von einem Mann, der zu einem Prediger sagte: Ich warte nun schon seit Jahrzehnten, dass Jesus zu mir spricht. Er suchte nach etwas, das ihn geistig umhaut oder wie auch immer, oder in Ekstase bringt. Johannes gibt dir eine Antwort. Höre auf das Wort der Apostel. Lies die Bibel. Nimm das Wort der Apostel auf, dann hast du, dadurch bekommst du Kontakt, Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Johannes sagt hier: Nein, es sind nicht deine Erfahrungen, die dich retten. Es sind auch nicht deine Erlebnisse. Übrigens auch nicht deine Bekehrungserlebnisse. Und auch nicht deine Wiedergeburtsgefühle oder was auch immer. Sondern es ist Christus allein. Und was dich durchträgt, ist das, was hier geschrieben steht. Alles andere, das kann sehr schnell wieder vergehen. Das bleibt. Das ist ewig. Ihr seid wiedergeboren aus dem bleibenden Wort Gottes, sagt Petrus einmal. Übrigens auch hier gilt: Wenn du deine Seele suchst, dann wirst du sie verlieren. Wenn du nach irgendwelchen Quellen suchst des Lebens außerhalb von Christus, außerhalb dieses Kanals, das taten die Gnostiker auch, das taten die Doketisten auch, dann wirst du Schiffbruch erleiden. Das ist bestenfalls Schaumschlägerei. Er, Christus, ist das Wort des Lebens. Und Frieden ist in ihm. Licht ist in ihm. Und Freude ist einzig und allein in ihm. Und wenn du wegschaust, wenn du endlich wegschauen lernst von deinen Gefühlen, auch von deinen Erfahrungen, auf den Retter, auf den Christus, dann, wie heißt es hier in Vers 4, dieses alles schreiben wir euch natürlich mit dem Ziel, damit eure Freude vollkommen ist. Du suchst Freude? Dann nimm den Kanal, den die Heilige Schrift vorgesehen hat. Ihr sucht Freude, ihr Gnostiker, ihr Doketisten, Erfüllung eures Daseins? Dann nimm den Kanal, den die Heilige Schrift vorgesehen hat, den Gott euch vorgegeben hat. Wir sahen drei Dinge. Erstens, er Christus ist von Anfang. Christus, es ist der Sohn Gottes, der Ewige. Zweitens hörten wir über die Fleischwerdung Christi. Er, der von Anfang ist, ist der gleiche, den wir gehört haben, den wir gesehen haben, den wir geschaut haben, den wir mit unseren Händen betastet haben. Und drittens, dieser Jesus Christus, er ist der Kommunikator des Lebens. Er schenkt das Leben und er schenkt es durch das, was die Apostel verkündet haben. Was er, was Christus bringt, das ist tatsächlich Leben. Er ist der Retter. Und dieser Retter, ach ihr Lieben, er ist so herrlich, so einzigartig, so schön, eben, weil er wahrer Gott ist, von Anfang an, und weil er wahrer Mensch ist. Und damit genau ein solcher Retter, wie wir ihn, wie wir armen, elenden Sünder ihn benötigen. Er bringt Leben, Sündern. Menschen, die tot sind, nicht nur krank, tot sind in ihren Sünden und Vergehungen. Er bringt Freude an Menschen, die an und in ihrer Situation verzweifeln, die grübeln, die sich zum Teil zergrübeln und gar nicht rauskommen aus all ihren Grübeleien und aus ihrer Angst. Und einen solchen Herrn, einen solchen Heiland dürfen wir in seinem Wort erkennen. Amen.